Sie hören Figaro mit dem Journal am Vormittag. Heute am 3. November ist Weltmännertag, einer der beiden Weltmännertage. Auch am 19. November gibt es einen, den internationalen Weltmännertag. Der Mann, ist er denn so in der Krise, dass er gleich zwei Gedenktage braucht, könnte man etwas polemisch daher fragen. Andererseits, von einer Krise, in der der Mann steckt, lässt sich durchaus sprechen. Eine Krise der Entehrung, wenn man dem Wissenschaftler, Journalisten, Schriftsteller Ralf Bönt glauben mag, den ich herzlich begrüße nun. Hallo.
Hallo.
Herr Bönt, Ihr Buch heißt Das entehrte Geschlecht, ein notwendiges Manifest für den Mann. Und so ein Manifest wird ja geschrieben, wenn ein Zustand unhaltbar wird. Beginnen wir doch mal mit der Zustandsbeschreibung, also bei dem, wie Sie sagen, entehrten Geschlecht. Was ist denn da los? Was ist da passiert?
Naja, ich glaube, dass wir, wenn wir uns mit Geschlechtern befassen, doch einräumen müssen, dass mittlerweile der Mann in den letzten Jahrzehnten ins Hintertreffen geraten ist. Meiner Meinung nach trägt er die Hauptschuld dafür selber. Es gibt eine Kennzahl, die ja auch zu diesem Weltmännertag geführt hat, der mitnichten ein Weltmänner-Tag ist, sondern ein Weltmännertag sein soll und von dem Andrologen Mark Louis ins Leben gerufen wurde, der schon vor mittlerweile, fast 20 Jahren, muss man sagen, festgestellt hat, dass die Lebenserwartungen von Männern und Frauen in Sozialsystemen, wo die Lebensbedingungen fast gleich sind, nämlich zum Beispiel im Kloster oder im Kibbutz, auch fast gleich ist, während sie im Rest der Gesellschaft ungefähr 6 Jahre auseinander liegt. Und das Skandalon ist, dass diese Differenz der Lebenserwartungen bis Ende des Zweiten Weltkrieges und das ganze 19. Jahrhundert hindurch, sogar, soweit wir Zahlen haben, nur 3 Jahre betrug. Und man hätte ja erwarten können, dass nach Ende des Krieges, also mit Beginn der kriegslosen Zeit in den westlichen Gesellschaften oder in Deutschland zumindest, dieser Unterschied vielleicht rapide sinkt. Aber nein, er ist auseinandergegangen. Die Frauen haben die Männer abgehängt.
Sie sprechen jetzt von den Fakten, die ja durchaus frappieren. Aber bleiben wir doch nochmal bei diesem Wort Ehre. Altmodisches Wort, mag man meinen, also gerade in maskulinen Kontexten nicht immer ganz gut konnotiert. Man denkt an die Ehre der Mafiosi oder an die Ehre im Kiez. Was bedeutet denn Ehre für Sie?
Ja, ich muss gestehen, dass wir das ein bisschen sozusagen für die Medien ausgesucht haben. Das ist ein natürlich sehr provokanter Begriff. Ich selber habe mich mit Verehrungsritualen in asiatischen Kulturen beschäftigt, bevor ich das Buch geschrieben habe, und hatte ein bisschen einseitigen Ehrbegriff im Kopf. Besser wäre, richtiger inhaltlich wäre das ungeliebte Geschlecht zu sagen. Aber andererseits ist es auch nicht schlecht, über die Ehre nachzudenken, denn der Macho, den wir ja eigentlich doch fast alle bekämpfen wollen und nicht mehr haben wollen, der hat ja auch ein sehr brüchiges Ehrgefühl. Der steht auf der Straße und ist ein Poser, der posiert, weil er nicht weiß, wie er Aufmerksamkeit eigentlich generieren soll, weil er keine Idee hat, wie er die Männlichkeitsideale, die ihm an den Kopf und ans Herz geworfen wurden, erfüllen soll, die im Wesentlichen immer noch damit zu tun haben, dass er irgendeine Art von Held sein muss, eine Heldentat vollbringen muss, bevor er in die menschliche Gemeinschaft richtig aufgenommen wird. Ich glaube, der Mann hat mittlerweile eine richtige Existenzkrise, eine Krise der Existenzberechtigung. Und es gibt ein sehr schönes Wort von Martin Walser aus dem letzten Jahr, der gesagt hat, wer nur gerechtfertigt leben kann, der kann nicht leben. Hier, glaube ich, besteht ein großer Unterschied zu den Frauen, die eine Daseinsberechtigung über ihren Körper immer schon mitbringen.
Sie schreiben ja sehr viel über die Familie und über die Ausgrenzung des Mannes aus der Familie, Degradierung zum reinen Funktionsträger und zum Geldverdiener. Wie sieht denn Ihrer Meinung nach eine Familie aus, in der alle geehrt und geachtet werden?
Naja, ich habe zum Beispiel eine Situation geschildert, die ich selber erlebt habe. Das ist eine ganz eigenartige Geschichte eigentlich, dass als mein erster Sohn 2,5 war, arbeitete ich sehr viel, weil ich meinen Beruf gewechselt hatte, hatten wir nicht besonders viel Geld. Die Off-Kulturszene in Berlin wurde gerade abgewickelt. Die Mutter meines ersten Kindes verdiente auch nicht viel Geld. Und so kam es, dass ich am Samstag, Sonntag für Zeitungen schrieb, während ich in der Woche Bücher schrieb. Und eines Sonntags kam ich in die Küche und mein Sohn sagte, nicht zu mir, sondern zu der Mutter, er soll wieder rausgehen. Jetzt kann man darüber natürlich lächeln. Das sind Situationen, die man mit Kindern natürlich immer erlebt. Aber ich fand das in dem Moment so bändesprechend für die Situation, die wir hatten, dass nämlich eine sehr enge Mutter-Kind-Beziehung bestand und eigentlich kaum eine zu mir, obwohl ich in derselben Wohnung wohnte und für die Kosten aufkam. Und dann habe ich ein bisschen rumgefragt unter Freunden und die haben mir alle bestätigt, das kennen sie. Ich habe das nun in meinem Buch viele, viele Jahre später geschildert. Und tatsächlich kommen Mütter und Väter auf mich zu und sagen, genau das habe ich auch erlebt, mit fast denselben Worten. Und Damals sagten meine Freunde zu mir, das ist ja jetzt über 10 Jahre her, die Vater-Kind-Beziehung, die entsteht, wenn das Kind argumentieren kann. Also altes Bild, Mann ist Geist, Mutter ist Frau ist Körper. Und ich fragte mich dann, ja, wann kann denn so ein Kind argumentieren? Mit 6? Nö, mit 8? Eigentlich auch nicht mit 12? Nee, auch nicht wirklich. Mit 16 Jahren dann gerade gar nicht. Das heißt also, irgendwann ganz spät, wenn das Kind aus dem Haus ist. Das heißt, die Vater-Kind-Beziehung kommt gar nicht in Gang. Und ich habe dann damals mich sehr feministisch verhalten und habe gesagt, ich zahle nicht mehr alles und ich möchte einen Tag in der Woche alleine haben mit dem Kind. Und sehr schnell entstand eine wunderbare Beziehung, die mir, glaube ich, mehr gegeben hat als, ich sage jetzt mal, absichtlich alle anderen in meinem Leben. Mittlerweile habe ich ein zweites Kind und da konnte ich dann sehr früh eingreifen. Allerdings, das sage ich auch sehr deutlich, ist Mutter, Vater, Kind, das ist ein sehr asymmetrisches Dreieck. Das wird es auch immer bleiben und man sollte nicht so tun, wie das die Gender Studies gerne machen, als ob es kein Geschlecht gäbe. Es ist völliger Quark.
Reaktionen auch auf Ihr Buch, das ist ja schon ein paar Monate auf dem Markt. Was ist Ihre Erfahrung? Ist Bedarf danach da? Fürs Nachdenken, für ein neues Entwerfen des Bildes vom Mann?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja ein riesiges Medienecho erstmal gehabt. Und jetzt zieht auch das Publikum so nach einem halben Jahr richtig nach. Also am Anfang war in den Lesungen oft ein bisschen Tumult und sehr viel Aggression. Und mittlerweile sind die Lesungen besser besucht als am Anfang. Das ist ja auch sehr selten mit einem Buch. Normalerweise haben wir eine Lebensdauer von 3 Monaten in der Öffentlichkeit heute, wenn es gut läuft. Und jetzt in den letzten Lesungen war es immer sehr voll. Einmal waren es fast nur Männer. Das fand ich ganz toll. Das nächste Mal waren es wieder fast nur Frauen, meistens schon ein bisschen älter, also über die 50, die nun sehr interessiert waren, rauszufinden, wie man jetzt weitermachen kann. Und die Angriffe, die am Anfang vor allem sehr heftig waren von beiden Seiten außen, also sowohl von Frauen wie von Männern, die sind jetzt mittlerweile eigentlich alle ausdiskutiert und jetzt kommt so ein richtig breiter Schwung von Menschen, die sagen, ja, das stimmt, wir wollen uns eigentlich auch mehr damit beschäftigen und wir wollen auch, dass die Männer jetzt genau wie die Frauen das schon für sich getan haben, ihre Rolle aufbrechen können und in etwas Neues starten, in etwas vor allem Freieres, mit mehr Möglichkeiten der Lebensgestaltung.
Die Möglichkeiten der Lebensgestaltung, das Ausloten, wie steht es mit der Rolle des Mannes hier und jetzt und was sind die Perspektiven? Darüber macht sich Ralf Bönt in seinem Buch Das entehrte Geschlecht, ein notwendiges Manifest für den Mann, Gedanken. Dankeschön für das Gespräch. Heute aus Anlass des Weltmännertages und die Angabe zum Buch nochmal. Das entehrte Geschlecht ist im Pantheon Verlag erschienen, hat 160 Seiten, sehr lesenswert für Mann und Frau.